Heilig bist du, Herr. Und liebevoll bist du, Herr. Und in deiner Liebe kommst du heute zu uns und lässt uns hier zusammen sein. Und in deiner Gnade machst du es, dass wir auf dein Wort hören können. Und du kennst jeden Einzelnen von uns. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns das mitgibst, was wir brauchen für die kommende Woche und die kommende Zeit. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, ein guter Übersetzer bist. Bitte übersetz die Worte Gottes in unser Herz, damit wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Damit wir dich loben und dich ehren und dich anbeten können. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen. Ich finde es schön, dass wir zusammen sein können, diese Zeit hier miteinander verbringen können. Ja, die Mission Jesu. Und ein Hocker mit drei Beinen. Was die Dinge wohl miteinander zu tun haben? Ist eine gute Frage, ne? Ja, genau darum soll es nämlich in der Predigt gehen. Eine Hockerpredigt sozusagen. Die Mission Jesu. Also ich denke, dass nicht nur Jesus eine Mission hatte, die er an uns weitergeben wollte, sondern ich denke auch, dass jeder Mensch eine ganz persönliche Mission für sein Leben hat. Und dieser Eindruck, der wird für mich immer wieder befeuert, wenn ich Psalm 139 lese. Dort steht im 16. Vers, dass es über mein komplettes Leben ein Buch gibt. Ein Buch, das Gott geschrieben hat, bevor mein Leben begann. Finde ich richtig stark. Das ist für mich eine atemberaubende Vorstellung. Und es ist nun schon circa 25 Jahre her, da habe ich mich selber mal auf die Suche gemacht nach der Definition, was denn so die Mission für mein Leben sein könnte, die Jesus für mich vorgesehen hat. Vielleicht könnte die heutige Predigt so eine Motivation dafür sein, dass du dich selbst auf die Suche machst nach der göttlichen Mission für dein Leben. Die Antje hat uns ja da die Vorlage dazu gegeben, quasi heute mit diesem Psalm 86, da gibt es den 11. Vers. Da heißt, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also bittet darum und dann gibt's die Mission für euer Leben. Gut, manche vielleicht haben es auch schon gemacht, denen kann ich nur gratulieren. Ich persönlich finde es als eine sehr große Hilfe, wenn man weiß, welches Ziel man mit seinem Leben verfolgen sollte oder vielleicht auch verfolgen könnte. Und mir selbst, Gott hat Gottes Lebensziel gegeben, dass ich mit meinen Begabungen einfach dazu beitragen soll, dass Menschen ihr von Gott geschenktes Potenzial entfalten können. Das, was so Gott in sie hineingelegt hat, an Gaben, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten des Lebens und so weiter. Und als ich mich damals in diesem Zusammenhang gefragt habe, es war ja so ein Prozess, ja, das ist nicht, da setzt man sich nicht hin und sagt, gut, jetzt schreibe ich das mal auf und dann kommt das, sondern das ist so ein Prozess gewesen. Und da habe ich mich gefragt in diesem Prozess, was könnte mich eigentlich dazu motivieren, dieses Lebensziel zu verfolgen, das Gott mir gibt? Und dann gab es aus Kolosser 3, 17 hat mir Gott dieses Lebensmotto gegeben, alles was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch uns. Ich habe mal einen bekannten Redner gehört, der hat gesagt, du, wenn du kein Lebensziel oder sowas hast, nimm einfach meines so lange, bis du eins hast. Also vielleicht, ne, so Kolosser 3, 17, wäre doch was, was man mitnehmen könnte. Aber das war damals noch nicht alles. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mir nicht nur Gedanken gemacht habe über ein Lebensziel, ein Lebensmotto, sondern ich habe mich gefragt, Mensch, wie kann ich das eigentlich in meinem Leben umsetzen? Und da hat mir Gott damals so eine Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben, die hat mein Leben bis heute geprägt. Sie stammt von einem amerikanischen Autor, Vance Havner, er war Christ und er lebte bis 1986. Und durch ihn hat mir Gott diese Botschaft mitgegeben, hat Hans Werner, ich bin auf der Suche nach einem Menschen, der still genug ist, eine Botschaft von mir zu empfangen, mutig genug sie zu sagen und ehrlich genug sie auch zu leben. Und damit war mein Lebenspaket geschnürt. Ich habe euch das heute nicht gezeigt, weil ich der Oberheld bin und sage, ich habe sowas. Nee, sondern ich wollte euch einfach damit zeigen, sowas gibt's, sowas kann man haben und sowas ist hilfreich. Das ist einfach so. Ja, ich denke, dass die Mission Jesu auch so etwas ist, was einem Nachfolger Richtung und Ziel für sein Leben gehen kann. Wobei ich damit natürlich noch nicht geklärt habe, was es mit diesem dreibeinigen Hocker auf sich hat. Aber ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich meine, in den Evangelien erkennen zu können, dass es mindestens drei Dinge gibt, die für Jesus sehr wichtig und auch sehr groß sind. Das eine ist ein großer Auftrag. Dadurch sollen alle Nachfolger Jesu dazu motiviert werden, allen Menschen das Evangelium der Erlösung zu bringen, die eben noch kein Leben mit Jesus angefangen haben. Das nächste ist ein großes Gebot, das Jesus uns als Nachfolger Jesu mit auf den Weg gegeben hat. Er selbst hat es das größte Gebot genannt. Es ist die Agape-Liebe Gottes, die durch seine Nachfolger in die Welt gebracht bzw. dort ausgelebt werden soll. Das war ihm wichtig und wenn ich so den richtigen Eindruck habe, ist ihm das immer noch wichtig. Und schließlich hat er noch mindestens ein Herzensanliegen, das er kurz vor seinem Tod mit seinem Vater im Himmel besprochen hat. Man kann es im sogenannten hohepriesterlichen Gebet nachlesen in Johannes 17. Ich gehe da nachher auf alle drei Bereiche noch näher an. Spannend ist für mich jetzt an dieser Mission Jesu, und deshalb habe ich mich auch ein bisschen eingehender damit befasst, spannend ist für mich, was wir als Menschen im Lauf der Jahrhunderte oder jetzt mittlerweile auch Jahrtausende aus der dreiteiligen Mission Jesu gemacht haben. Seid ihr schon mal auf einem dreibeinigen Hocker gesessen? Also nach meinem Empfinden ist es schon eine relativ stabile Angelegenheit. Ja, man sitzt nicht unbedingt bequem auf so einem Hocker. Aber ich dachte mir, naja, der dreiteilige Auftrag Jesu, das ist ja auch nicht so für Couch Potatoes, ne? Aber er ist in jedem Fall stabil. Doch irgendetwas ist innerhalb von circa 2000 Jahren mit diesem dreibeinigen Hocker passiert. Also wenn ich so auf die letzten drei Jahrzehnte meiner Tätigkeit in Gemeinden zurückschaue, als Pastor, als ehrenamtlicher Mitarbeiter, als Verbandschef und so weiter, noch nie habe ich von diesem dreifachen Auftrag von Mission, Liebe und Zusammenarbeit so als geballte Mission gehört, als zusammengefasst, dass jemand gesagt hat, das ist die Mission Jesu. Es scheint fast so, als wären zwei dieser drei Standbeine irgendwie abhanden gekommen. Und so sitzen wir heute auf einem einbeinigen Hocker und versuchen auf diese Weise die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Habt ihr schon mal versucht, auf so einem einbeinigen Ding zu sitzen? Also guter Tipp, die Beine nicht anheben, gibt einen Crash. Ja? Also wir brauchen dazu unsere menschlichen Fähigkeiten für diesen einbeinigen Hocker und diesen Auftrag. War noch nie gut, wenn wir auf unsere menschlichen Möglichkeiten angewiesen sind. Denn Jesus hat uns, glaube ich, einen dreiteiligen Auftrag mitgegeben. Ich bin davon überzeugt, dass er genau wusste, warum er den Missionsbefehl nicht als einziges Standbein mitgegeben hat. Wie sollen wir denn auf andere Menschen zugehen, wenn wir nicht von der Agape-Liebe zueinander und zu anderen Menschen motiviert sind? Und wie sollen wir den Auftrag Jesu in der Welt jemals schaffen, wenn wir nicht so eins sind, wenn wir nicht so zusammenarbeiten, wie Jesus das letzten Endes mit seinem Vater getan hat? Doch die Nachfolger Jesu, die schienen es besser zu wissen. Und so tröppelt jetzt jeder vor sich hin und versucht irgendwie das Evangelium irgendjemanden ans Bein zu binden. Möglichkeiten dazu gibt es ja genug. Ihr müsst nur die Menschen fragen, die evangelistisch begabt sind, die ein bisschen extrovertiert sind und schon wisst ihr, wie ihr es auf keinen Fall schaffen werdet, wenn ihr etwas schüchtern seid und vielleicht nicht so sprachbegabt. Aber damit will ich nicht sagen, dass schüchterne Menschen nicht auch den Auftrag zur Evangelisation und Mission haben. Was ich sagen möchte ist, wir als Menschen sind sehr limitiert, wenn wir etwas auf ein Standbein stellen, was vom Urheber eigentlich auf drei Standbeine gestellt worden ist. Es kann nicht um dieses romantische Bild gehen, vielleicht kennt ihr das, der einsame Reiter, der in den Sonnenuntergang reitet. Nein, es muss um eine gemeinsame, liebevolle Aufgabe gehen an und in der Welt. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Wir beginnen mit dem größten Auftrag, den Jesus Christus uns mitgegeben hat, Und wir können ihn nachlesen in Matthäus 28. Dort hat Jesus gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wenn wir diesen sogenannten Missionsbefehl hören, dann dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen und sofort loszuziehen. Sofort das in die Praxis umsetzen, was in diesen Versen ausgesagt ist. Lasst uns ein bisschen innehalten. Ein bisschen durchatmen. Und dann mal schauen, was hat Jesus eigentlich hier zuerst gesagt? Er fängt damit an, dass er zu uns sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Worte dürfen wir auf keinen Fall leichtfertig überlesen. Sie sind so wichtig, so entscheidend. Gut, wenn wir in die Welt schauen, dann scheint das vielleicht nicht unbedingt der Fall zu sein. Vielleicht gewinnt deshalb so langsam auch die Angst, die Oberhand bei den Menschen, leider auch bei den Nachfolgern Jesu. Doch was hat Jesus gesagt? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und was flüstert uns der Feind Gottes in die Ohren? Die Regierenden, die Herrscher dieser Welt, die haben die Macht. Die haben die Oberhand. Aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Und ich sage das sehr bewusst, auch wenn sich damit natürlich ich habe mir das so vorgestellt, da tut sich ein Riesenloch auf und es ist voll mit Tausenden von Fragen, wenn es um diese Aussage Jesu geht. Ganz klar. Warum darf der Feind Gottes jetzt in der Welt noch so wüten? Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Warum werden wir als Christen quasi auf später vertröstet mit so einer friedvollen Welt? Warum macht Gott es nicht jetzt schon gleich? Und so weiter und so weiter. Ganz ehrlich, habe ich keine Antworten drauf. Ist blöd, aber ist so. Aber eines weiß ich. Wenn ich dieser Aussage von Jesus keinen Glauben schenke, dann ist mein Glaube nutzlos. Dann taugt mein Glaube nicht dazu, mir persönlichen Frieden zu geben in einer friedlosen Welt. Dann habe ich es nicht mit dem allmächtigen Gott zu tun, sondern mit einem Schwächling. Und dann kann ich die Bibel mit all ihren Aussagen einfach in die Tonne treten. Wenn Jesus nicht alle Macht hat im Himmel und auf Erden, wenn er nicht alle Gewalt hat, dann kann er kein einziges seiner Worte umsetzen, die er uns Christen versprochen hat. Dann kann ihm immer irgendjemand dazwischen grätschen. Jesus sagt, ich habe, und dann kommt ein anderer und sagt, nö, will ich nicht, dass du das machst und so. Hast ja nicht alle Macht. Bevor wir uns also auf den Missionsbefehl stürzen, müssen wir meines Erachtens zwei Dinge tun. Erstens müssen wir diesen ersten Satz ganz bewusst wahrnehmen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann müssen wir uns entscheiden. Wollen wir diesem Satz unseren kompromisslosen, schwarz-weiß, kompromisslosen Glauben schenken oder nicht? Ich glaube, wir erweisen dem Evangelium von Jesus Christus einen Bärendienst, wenn wir als Nachfolger Jesu genau an der Person zweifeln, der wir nachfolgen wollen. Das macht das Evangelium ziemlich unglaubwürdig. Aber diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen und du kannst die Entscheidung auch nicht von dir weisen und sagen, nö, muss ich nicht treffen, diese Entscheidung. Doch, das musst du. Jesus hat einmal gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Das heißt, du musst dich entscheiden. Oder es wird für dich natürlich entschieden, dann bist du halt dagegen. Und er hat gesagt, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also überleg dir, willst du sammeln oder zerstreuen? Es ist und bleibt eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Und erst wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen, dass diese Aussage richtig ist, trotz aller Fragen, die damit verbunden sind, natürlich, niemand muss diese Fragen über den Zustand dieser Welt einfach verdrängen, so wie ich letzte Woche in der Moderation gesagt habe, rosa-rote Brille auf, alles ist gut. Nein, das muss niemand machen, ganz bestimmt nicht. Aber erst, Wenn du Jesus wirklich glaubst, macht es Sinn, den nächsten Schritt zu machen. Darum geht hin. Mir ist gegeben alle Gewalt. Es macht nur Sinn, dass du dann dieses Darum erfüllst, wenn du an das Erste glaubst, sonst macht es keinen Sinn. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und auch diesen Satzteil, den kann man sehr selektiv anschauen. Ich habe den Eindruck, dass viele sofort auf alle Völker schauen und dann spenden manche Geld an die Missionsgesellschaften, manche kümmern sich um missionarische Projekte, manche gehen auch selbst als Missionar in die Welt und das stelle ich gar nicht in Frage. Das ist gut, das ist wichtig und das ist richtig. Überhaupt keine Frage. Aber bei dem Auftrag Jesu denke ich, dass unser Augenmerk zuerst auf diesem Machet zu Jüngern sein sollte. Machet zu Jüngern. Wenn ihr den Missionsbefehl mal genau anschaut, dann geht es durch den ganzen Befehl durch darum, dass wir Jünger machen. In irgendeiner Form. Und diese Aussage, die richtet es nicht an die Beauty-Industrie, die Menschen Jünger machen wollen. Es ist kein so belangloser Satz, nein. Es ist ein Satz an dich und mich, bei dem es um konkrete Nachfolge Jesu geht. Und dieser Satz richtet sich zunächst an dich selbst. Nimm Verantwortung. Mach aus dir eine Jüngerin, einen Jünger, eine Nachfolgerin, einen Nachfolger Jesu. Und erst dann mach dich auf, Menschen das Evangelium nicht nur zu bringen, sondern ihnen auch zu erklären, wie sie die Worte der Bibel in ihren persönlichen Alltag integrieren können. Der Glaube in der Praxis, ich habe so den Eindruck, der hat schon noch ein bisschen Luft nach oben. Doch, wie geht das, fragen sich manche. Und Jesus sagt es uns hier. Er sagt, tauft sie. Und dann sagt er, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und ich kann euch sagen, das ist ein extrem dickes Brett, das wir da zu bohren haben. Wer schon mal versucht hat, Kinder zu erziehen, der weiß, was es bedeutet, einem Menschen Werte zu vermitteln, die er in seinem Leben umsetzen kann. Interessant ist, welche griechischen Worte sich hinter den Deutschen verbergen, mit denen wir hier konfrontiert sind. Da gibt es zum Beispiel dieses Wort lehren. Hier steht im Urtext ein Wort, aus dem wir im Deutschen das Wort Didaktik ableiten. Und Didaktik, das ist die Theorie der Lehre und des Lernens und die praktische Vermittlung von theoretischem Wissen. Also beides. Das ist Didaktik. Das steht hinter diesem Lehre zu halten. Finde ich ganz spannend. Was heißt das? Jesus sagt zu uns als Nachfolger Jesu, meine Liebe, mein Lieber, stell einen Lehrplan auf, mit dem du die Theorie mit der Praxis verbinden kannst. Und welche Themen sollen in diesem Lehrplan vorkommen? Steht auch ein ganz interessantes Wort hier. Im Griechischen heißt das Panta. Und das ist nichts Geringeres als alles. Umfassend. Alles. Also in diesem Lehrplan sollen alle Themen der Nachfolge Jesu vorkommen, die in Theorie und Praxis vermittelt werden sollen. Merkt ihr jetzt, wie dick dieses Brett ist? Aber es ist wichtig. Damit soll der Nachfolger Jesu fit gemacht werden, nicht nur seinen eigenen Glauben zu leben, sondern auch dazu, andere zu Jüngern zu machen, die wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen, wieder über Generationen hinweg. Und dass es hier nicht nur um das Anhäufen von Wissen geht, das sehen wir an zwei weiteren griechischen Worten und die heißen im Deutschen halten und befohlen habe. Von der Wortbedeutung her geht es darum, dass wir als Nachfolger Jesu gelehrt werden sollen, alles umfassend zu befolgen, was Jesus befohlen hat. Panta, ne? Alles. Es geht um nicht mehr, also keine Sorge, es kommt nicht noch mehr wie alles. Es geht aber auch nicht um weniger als alles. Wichtig ist für mich an dieser Stelle, habe ich mir so überlegt, ja, ist schon wichtig, dass ich mir das jetzt nicht so aus den Fingern gesogen habe. So nach dem Motto, naja, der Hans Werner, der mag es halt ein bisschen strenger. Hat ein bisschen Mühe, wenn Christ seinen Spaß machen soll. Nein. Es sind Worte, die so direkt aus dem Mund Jesu gekommen sind, wie ich sie heute sage. Ich übersetze sie nur ein bisschen. Und vielleicht wird jetzt langsam auch deutlich, warum die Mission Jesu nicht auf einem Standbein steht, sondern eben auf dreien. Wenn wir uns diesen Auftrag Jesu genau anschauen, niemand von uns schafft das alleine. Niemand von uns hat alle Voraussetzungen dafür, alle Begabungen und Befähigungen dafür, um diesen großen Auftrag Jesu in der Welt alleine umzusetzen. Und deshalb werfen wir jetzt noch einen Blick auf die anderen beiden Standbeine. Bei diesem zweiten Standbein der Mission Jesu, da geht es um mein Lieblingsthema. Die Agape-Liebe Gottes. Die mag ich. Denn das ist so eine Art und Weise der Liebe, zu der wir als Menschen von uns aus nicht in der Lage sind. Das ist toll. Deshalb mag ich sie so. Aber dazu braucht es wieder so einen dreibeinigen Hocker. Es braucht Gott den Vater, es braucht Jesus Christus den Sohn und es braucht den Heiligen Geist. Alle drei. Ich lese Matthäus 22, 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist ein alttestamentliches Zitat. 5. Mose 6, Vers 5. Also für alle, die sagen, das mit dem Alten Testament, Jesus hat's gemacht und hat's zitiert. Das nur nebenbei. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wieder ein alttestamentliches Zitat, 3. Mose 19, 18. In diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jetzt haben wir es hier wieder mit drei Dingen zu tun, das ist auch spannend. Es geht um Herz, Psyche und Gesinnung. Das ist die wörtliche Übersetzung dieser griechischen Worte, die hier stehen. Und damit geht es nicht nur um eine theoretische Geschichte, also spätestens bei diesem von ganzem Gemüt, Verstand, Gesinnung, so kann man es auch übertragen. Und meines Erachtens ist Gesinnung etwas total Praktisches. Es ist eine Prägung, die alles bestimmt, was ich denke, was ich fühle, was ich tue. Und diese grundsätzliche Gesinnung meines Lebens, sie soll wem gelten? Alleine meinem Gott. Ganz alleine meinem Gott. Und wer schon einmal im Ansatz erlebt hat, was eine liebevolle Gesinnung mit einem selber machen kann, der kann erahnen, was das im Zusammenhang mit diesem größten Gebot bedeuten kann. Wenn zum Beispiel dein Leben von dieser Gesinnung angetrieben wird, dann musst du nicht mehr in der Bibel lesen. Oh, jeden Tag ein Kapitel, ich schaff's kaum. Nee, dann saugst du diesen Liebesbrief Gottes regelrecht in dir auf. Du willst wissen, du willst erkennen, wer ist dieser wunderbare Gott, wer ist dieser Heilige, dieser liebevolle Gott. Das steht in der Schrift geschrieben. Dann musst du nicht mehr beten, Hände falten, Haupt senken und bloß nicht in der Öffentlichkeit. Mensch, wenn die anderen hören, was ich sage. Nein. Du willst mit einem Gott im Gespräch sein, der nichts lieber tut, als mit dir zu reden und dein Leben zu leiten. Du musst im Gottesdienst nicht mehr singen. Kannst du die Martina nicht noch ein bisschen kürzer machen? Wieder eine halbe Stunde? Nee. Sondern du möchtest Gott nicht nur mit Liedern im Gottesdienst, sondern mit deinem ganzen Leben anbeten, ihn preisen, ihn loben. Das alles und... Yes! Das alles und noch viel mehr kann diese Gesinnung sein, die von der Agape-Liebe durchdrungen ist. Und wenn wir jetzt dem Ganzen so ein bisschen nachspüren, dann können wir ahnen, was sich aus dieser Liebesbeziehung zwischen dir und deinem Gott für andere ergeben kann. Wenn Menschen verliebt sind, dann spricht man oft davon, dass sie Flugzeuge im Bauch haben. Die schweben auf Wolke 7. Irgendwie sind es andere Menschen. Und wenn du sie fragst, ob sie den anderen, ihren Partner oder Partnerin, wirklich lieben, dann kommen dir 1000 Fragezeichen entgegen. Machst du Witze? Und so verstehe ich diesen zweiten Teil dieses Gebots, deinen Nächsten lieben. Wenn die ganze Gesinnung deines Lebens von der Liebe Gottes geprägt ist, dann hast du so viel Flugzeuge im Bauch, dass es nicht mehr um die Frage geht, ob du einen anderen Menschen unbedingt lieben musst oder nicht. Machst du Witze? Dann liebst du diesen Menschen genau mit dieser Agape-Liebe Gottes, die Gott dir schenken möchte. Das bedeutet nicht, dass du alles gut finden musst, was der andere sagt und tut. Das habe ich nicht gesagt. Einen Menschen zu lieben, das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden sein muss, was der andere sagt oder tut. Ganz und gar nicht. So funktioniert Agape-Liebe nicht. Sie ist völlig unabhängig von der Persönlichkeit und dem Reden und Handeln eines Menschen. Du liebst den anderen einfach, weil er ein von Gott geschaffenes und geliebtes Wesen ist. Das ist alles. Über das, was ein Mensch redet, denkt, lebt und handelt, muss in jedem Fall getrennt entschieden werden. Die Agape-Liebe kann also einen Menschen absolut uneingeschränkt lieben und gleichzeitig sein Handeln in Bausch und Bogen verdammen. Krass, ne? Es tut der Liebe keinen Abbruch. Für all die, die das Alte Testament nicht verstehen. Gott liebt den Menschen, aber sein Handeln hat er manchmal in Bausch und Bogen verdammt. Ist eine total krasse Angelegenheit, finde ich. Aber es funktioniert nur auf diese Weise. Ich habe es ausprobiert, ja. Geht nicht anders. Das bedeutet für mich allerdings auch, dass ich mit dieser Agape-Liebe Gottes für den Rest meines Lebens beschäftigt sein werde, vermute ich. Ja. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, so zu lieben. Aber es ist eine sehr befriedigende. Weil meine Liebe zu den Menschen durch nichts unterbrochen werden kann. Handlungen wird immer extra beurteilt. Und wenn wir jetzt an die Mission Jesu denken, und darum geht's, dann wird deutlich, warum Jesus dieses Standbein so wichtig ist. Du kannst das Evangelium den Menschen nicht authentisch verkündigen, wenn du sie nicht uneingeschränkt liebst. Das merken die Leute, dann ist das heuchlerisch. Und dann lassen sie es ab davon. Das geht so nicht. Und damit diese Liebe entstehen und wachsen kann, braucht es Lehre, braucht es den Prozess der Jüngerschaft. Und so verbindet sich der erste Auftrag der Mission mit dem zweiten Auftrag. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den dritten Auftrag Jesu an. Ich lese Johannes 17. Dort sagt Jesus, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus spricht hier mit seinem Vater über das, was ich vorhin am Ende der Ausführung über das erste Standbein gesagt habe. Niemand von uns hat alle Voraussetzungen dafür, alle Begabungen dafür, um diesen großen Auftrag Jesu in der Welt alleine umzusetzen. Und deshalb braucht es Einheit, Gemeinschaft, Zusammenarbeit. Auch über das Ziel der Einheit spricht Jesus hier. Müssen wir vorne anstellen, damit unsere Zusammenarbeit auch die richtige Gesinnung bekommen kann. Es geht darum, dass Menschen den Vater im Himmel erkennen. Das ist das Ziel. Und dass ihnen klar wird, Jesus liebt alle Menschen genauso wie der Vater Jesus liebt. Jesus selber hat ja mal gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen. Das ist euer Markenzeichen, das Aushängeschild. Als Nachfolger Jesu, dass wir lieben, dass wir andere lieben, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Das ist unser Markenzeichen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wer sich also gefragt hat, wie das alles gehen soll, Jesus zeigt es uns an dieser Stelle. Und es ist ja wirklich kein Geheimnis, dass keiner von uns die Mission Jesu alleine erfüllen kann. Natürlich kann und soll auch jeder ein persönliches Zeugnis Jesu in dieser Welt sein. Das ist für mich keine Frage. Nicht nur mit Worten, auch mit seinem persönlichen Handeln, mit seinem Leben. Das ist wichtig und das ist auch möglich. Keine Frage. Aber spätestens, wenn wir uns an die Details der Mission Jesu machen, geht es nicht mehr alleine. Oder denkt irgendjemand hier drin wirklich, ihr habt mich nicht gefragt, ich schaff das. Die ganze Welt zu Jüngern machen, die wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen. Das sind doch bloß 8 Milliarden oder so. Das ist doch ein Grund dafür, warum wir in die Gemeinde kommen, weil wir es nicht alleine schaffen. Die Gemeinde, das ist doch kein Vergnügungspark für gelangweilte Stubenhocker. Von ihrem Auftrag her ist die Gemeinde Jesu, so sehe ich sie schon mein halbes Leben lang, als Kaderschmiede, als Brutstätte für Nachfolger Jesu. Zurüststätte sozusagen. Ja. Wenn wir das mal grafisch darstellen wollen, dann beginnt diese Zusammenarbeit im Zentrum deines Lebens. Es beginnt zwischen dir und Gott. Deine Beziehung zu Gott. First place. Haben wir vorhin schon festgestellt. Stichwort Flugzeuge im Bauch. Und diese Zusammenarbeit mit Gott, die bewährt sich zunächst in der kleinsten Zelle der Gesellschaft. In der Familie. Das bedeutet auch, dass wir beten, dass wir immer mehr dafür sorgen müssen, dass Familien in unserem Land wieder heil werden und nicht umgekehrt. Dass sie ein solcher Platz der Bewährung sein können. Auch darin hat Gemeinde eine Aufgabe. Zunächst mal im Gebet, immer. Und dann aber, wo immer möglich, praktisch. Und um das bewältigen zu können, brauchen wir Reife, brauchen wir mündige Nachfolger Jesu. Solche, die in diesem Reifeprozess in der Jüngerschaft Jesu dahin begleitet werden. Das bedeutet, wir dürfen einander Begleiter sein, Helfer sein. Nicht, nö, ich brauche niemanden, ich schaffe das mit meiner Jüngerschaft alleine, komm, hey, nee, ist mein Glaube. Nee, ist nicht dein Glaube. Und du schaffst es nicht alleine. So ist das angelegt von Jesus. Und die Älteren unter uns dürfen geistliche Väter und Mütter sein für andere, damit Jüngerschaft praktisch wird. Und diese Jünger, die besuchen dann nicht nur die Gemeinde, sondern sie sind in die integriert. Hier oben rechts habe ich die Vision von unserer Gemeinde hierhin gemacht. Der Christian hat sie vor kurzem auch schon zitiert. Da heißt, wir wollen allen Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus näher bringen und eine geistliche Heimat bieten. Das ist es. Also wenn es Raum gibt, kann sich jeder mit seinen Begabungen in ihm möglichen Umfang in diesem dritten Standbein der Mission Jesu einbringen. Auf diese Weise ergänzen wir uns. Wir stehen als Gemeinschaft der Jünger Jesu gemeinsam in der Welt. Ich denke, dass sich das Jesus genau so gedacht haben könnte. Ich schließe die Mission Jesu und der dreibeinige Hocker. Ich denke, jetzt ist genau deutlich geworden, was die beiden Dinge miteinander zu tun haben. Ich kann nur dafür werben, dass wir es als Nachfolger Jesu nicht zulassen, dass die Mission Jesu nur auf ein einziges dieser drei Standbeine gestellt wird. Das würde die ganze Mission gefährden. Und wenn sich jetzt jemand da fragt, Mann, wo soll man denn da anfangen? Ich glaube, dass mit der Gesinnung, die Gott von ganzem Herzen sucht und ihn lieben lernt. Also das mit diesen Flugzeugen im Bauch, das wäre doch ein guter Anfang, oder? Amen.